heute das alles vorgetragen hat, denn ich hatte vor, 5 ganze Kapitel mit euch zu lesen. Und dann habe ich es mal zu Hause durchgetestet, wie lange das gedauert hätte. Ich habe so ein Hörbuch und dann hat es dann ganze 20 Minuten gedauert. Und da habe ich schon gedacht, vielleicht kann ich die Geschwindigkeit erhöhen, damit es schneller geht. Aber ich habe mich jetzt doch nur für 2 Kapitel entschieden. Ich habe diese Kapitel gelesen und die haben mich so gefesselt und so gepackt. Und ich muss ehrlich zugeben, als ich jung war, habe ich diese Kapitel auch schon gelesen, aber die haben mich gar nicht interessiert. Ich fand sie so langweilig. Dann wurde er gefangen genommen, hat das erzählt und hat sich wieder wiederholt und so weiter und so fort. Und das fand ich mega langweilig. Ne? Also, keine Ahnung, das war so, hätte man auch abkürzen können. Ne? Aber, ich lege das mal weg hier. Ich habe ein paar Gedanken bekommen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und ich möchte jetzt auch euch schon warnen. Es ist gut, wenn eine Predigt mit einer Warnung anfängt, oder? Es wird sich heute so anhören, als ob ich gegen die Schrift rede, aber ich tue es nicht. Ja, ich möchte ganz, also das Wort heute muss verstanden werden, generell muss die Bibel verstanden werden. Ja? Wir können die Bibel nehmen und ich kann genauso wie ein Räuber mit der Bibel umgehen, ich kann gehen und Menschen umbringen und dafür kann ich die Bibel sehr gut benutzen. Also wenn ich wirklich uns fertig machen will, dann ist die Bibel optimal dafür. Aber wenn man die Bibel richtig versteht, dann bringt das Wort, was wir dort lesen, Leben und befreit uns, ermutigt uns und baut uns auf. Wir haben ja auch schon in der Versuchung von Jesus gesehen, dass der Teufel selbst auch das Wort Gottes gebraucht, um Jesus zu Fall zu bringen. Genau, deshalb heute möchte ich gerne über den neuen Bund und den alten Bund reden. Und dabei wird sich das so anhören, als ob die Bibel nicht mehr so wichtig ist. Und da möchte ich, dass ihr euch innerlich mal wirklich drauf einlasst und versteht, was ich sagen möchte oder was der Geist sagen möchte, denn er möchte, dass wir in der Freiheit des Geistes leben. Bevor wir das nochmal lesen und so, möchte ich gerne mit uns zusammen beten. Vater im Himmel, Herr, wir sind unfähig, selbst Dinge zu erklären und auch Dinge zu verstehen. Wir brauchen deinen Geist, wir brauchen es, dass du auch jetzt in unseren Herzen wirkst. Herr, sowohl durch meinen Mund, durch mein Herz, durch meine Gedanken, Herr, aber auch wenn das Wort bei uns ankommt, Herr, brauchen wir dich als Übersetzer, der es genau an den richtigen Platz, an die richtige Stelle setzt, Herr. Herr, ich möchte jetzt in dem ganzen Herzen glauben, dass du es tun wirst, dass du dich so verherrlichen wirst, dass du uns heute im Gottesdienst unterstützt. Stützen wir es und uns Dinge erkennen lässt und verstehen lässt. Im Namen Jesu. Amen. Ich lese jetzt 2 Kapitel vor und es ist mir wichtig, dass wir da ein bisschen mitlesen. Wer nicht gut mitlesen kann, kann die Augen schließen und sich einfach berieseln lassen durch meine wunderschöne Stimme. Ja? So, die Reise nach Jerusalem. Schließlich rissen wir uns von ihnen los, also von den Jüngern. Unser Schiff legte ab und wir segelten direkt zur Insel Kos. Am nächsten Tag kamen wir nach Rhodos und von da nach Patara. Dort fanden wir ein Schiff, das direkt nach Phönizien segelte und gingen an Bord. Als Zypern in Sicht kam, ließen wir es links liegen und hielten weiter Kurs auf Syrien, bis wir in Tyrus anlegten. Dort musste das Schiff seine Ladung löschen, also ausladen. Übrigens, das Dickgeschriebene ist das, worauf ich heute eingehen möchte und was mir persönlich wichtig geworden ist. Nachdem wir die Jünger in Tyrus gefunden hatten, blieben wir eine Woche bei ihnen. Sie warnten Paulus vor der Weiterreise nach Jerusalem und beriefen sich dabei auf den Geist. Trotzdem brachen wir nach Ablauf der Woche wieder auf. Die Jünger begleiteten uns mit ihren Frauen und Kindern bis vor die Stadt. Am Strand knieten wir nieder und beteten. Dann nahmen wir Abschied von ihnen und gingen wieder an Bord, während sie nach Hause zurückkehrten. Von Tyrus aus fuhren wir bis nach Ptolemais, wo die Schiffsreise für uns zu Ende war. Wir begrüßten die Brüder und blieben einige Tage bei ihnen. Am nächsten Morgen zogen wir nach Caesarea weiter. Dort angekommen kehrten wir in das Haus des Evangelisten Philippus ein. Philippus war auch derjenige, der mit dem Äthiopier geredet hat, durch den sich dann der Äthiopier bekehrt hat. Philippus war auch eine der 7 Diakone, der dann auch gewählt worden ist. Das war einer aus dem Kreis der 7. Er hatte 4 unverheiratete Töchter, die prophetisch redeten oder die weissagten. Wir blieben ein paar Tage bei ihnen. In dieser Zeit traf der Prophet Agabus aus Judäa hier ein. Er trat in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit Füße und Hände und sagte, so spricht der Heilige Geist. Genau so wird es dem Menschen ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und den Fremden, die Gott nicht kennen, ausgeliefert werden. Als wir das hörten, baten wir und die einheimischen Geschwister, ihn dringend nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Paulus erwiderte, was weint ihr? So. Oder was weint ihr? Ich weiß nicht genau. Warum macht ihr mir das Herz so schwer? Ich bin nicht nur bereit, mich in Jerusalem verhaften zu lassen, sondern auch für den Namen unseres Herrn Jesus zu sterben. Weil er sich nicht umstimmen ließ, beruhigten wir uns schließlich und sagten, dann soll geschehen, was der Herr will. Nach Ablauf dieser Tage machten wir uns reisefertig und zogen nach Jerusalem hinauf. Einige von den Jüngern aus Caesarea begleiteten uns. Sie brachten uns zum Nason, einem Zyperer, der ein Jünger aus der Anfangszeit war. Bei ihm übernachteten wir. Als wir dann in Jerusalem angekommen waren, bereiteten uns die Geschwister einen herzlichen Empfang. Gleich am nächsten Tag ging Paulus mit zu Jakobus, das ist der leibliche Bruder von Jesus und der irgendwie auch dort eine gewisse Autorität gewonnen hat, ein Ältester geworden ist, wo sich auch alle Ältesten der Gemeinde einfanden. Paulus begrüßte die Versammelten und berichtete dann ausführlich, was Gott durch seinen Dienst unter den Nichtjuden getan hatte. Seine Zuhörer priesen Gott dafür. Dann aber sagten sie zu ihm, du siehst, lieber Bruder, dass auch bei den Juden Zehntausende zum Glauben gekommen sind. Und alle halten sich nach wie vor streng an das Gesetz. Diesen Satz würde ich gerne doppelt dick unterstreichen für heute. Nun hat man ihnen, also wen, also den gläubigen Juden, über dich erzählt, du würdest den Juden im Ausland Abfall vom Gesetz des Mose predigen. Du würdest sie auffordern, ihre Kinder nicht mehr zu beschneiden und sich überhaupt nicht länger an unsere Bräuche zu halten. Was können wir dagegen tun? Auf jeden Fall werden sie hören, dass du gekommen bist. Wir raten dir nun Folgendes. Bei uns sind vier Männer, die ein Gelübde einlösen müssen. Kümmere dich um sie, unterziehe dich mit ihnen der Reinigung und übernimm die Kosten, damit sie sich das Haar schneiden lassen und die Opfer bringen können, also Tieropfer. Dann werden alle erkennen, dass die Berichte über dich falsch sind und du sehr wohl zum Gesetz stehst und es befolgst. Und was die Nichtjuden betrifft, die zum Glauben gekommen sind, haben wir ja bereits entschieden und ihnen schriftlich mitgeteilt, kein Fleisch von Götzenopfer zu essen, kein Blut zu genießen und kein Fleisch, das nicht richtig ausgeblutet ist. Hüten sollten sie sich auch vor jeder sexuellen Unmoral. Dann nahm Paulus die Männer zu sich und vollzog am nächsten Tag ein Reinigungsritual. Dann ging er in den Tempel und meldete den Priestern, wann die Frist für die Reinigung abgelaufen sein würde. Damit dann für jeden von ihnen das vorgeschriebene Opfer dargebracht werden könnte. Die sieben Tage waren schon fast vorüber, da wurde Paulus von Juden aus der Provinz Asien im Tempel gesehen. Die packten ihn und hetzten das Volk auf, indem sie schrien, Männer von Israel, helft uns! Das ist der Verräter, der mit seiner Lehre überall in der Welt gegen unser Volk hetzt. Gegen das Gesetz und gegen diesen Tempel hier. Jetzt hat er sogar Nichtjuden in den Tempel mitgebracht und diesen heiligen Ort entweiht. Sie hatten ihn nämlich vorher in der Stadt zusammen mit Trophimus aus Ephesus gesehen und angenommen, Paulus hätte ihn mit in den Tempel gebracht. Bald war die ganze Stadt auf den Beinen. Von allen Seiten strömten die Leute zusammen. Sie packten Paulus und zerrten ihn aus dem inneren Tempelhof. Sobald er draußen war, wurden die Tore geschlossen. Die Menge schlug auf ihn ein und war schon dabei, ihn umzubringen. Da wurde dem Kommandanten der römischen Garnison gemeldet, ganz Jerusalem ist in Aufruhr. Sofort rief der Kommandant einen Trupp Soldaten und einige Offiziere herbei und rannte mit ihnen zum Tempelplatz hinunter. Als die Leute den Kommandanten und die Soldaten sahen, ließen sie von Paulus ab. Der Kommandant bahnte sich einen Weg zu Paulus, nahm ihn fest und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln. Dann wollte er von den Umständen wissen, wer der Mann sei und was er getan habe. Doch der Tumult war so groß, dass er nichts Sicheres herausbekommen konnte. Die einen schrien dies, die anderen das, deshalb befahl er ihnen, ihn in die Burg zu bringen. Als die Soldaten zu der Freitreppe kamen, die vom Tempelplatz zur Burg hinaufführte, mussten sie Paulus tragen, um ihn von der tobenden Menge zu schützen. Denn das ganze Volk drängte nach und schrie, weg mit ihm! Bevor Paulus in die Burg geführt wurde, wandte er sich an den Kommandanten und sagte, darf ich ein Wort mit dir reden? Du sprichst Griechisch wunderte sich der Kommandant. Da müsste also nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit einen Aufstand angezettelt hat, das war mit dem Terroristen, und die 4000 Sikarier in die Wüste um sich gesammelt hatte. Paulus entgegnete, ich bin ein Jude aus Zilizien, Bürger von Tarsus, einer nicht geraden unbekannten Stadt. Erlaube mir bitte, zu den Leuten zu sprechen. Der Kommandant war einverstanden. Paulus stellte sich auf die oberste Stufe der Freitreppe und bat die Menge mit einer Handbewegung um Ruhe. Als sich der Lärm ganz gelegt hatte, begann er in hebräischer Sprache zu ihnen zu reden. Ihr Männer, meine Brüder und Väter, hört, was ich zu meiner Verteidigung sagen kann. Als sie merkten, dass er in ihrer Muttersprache anredete, wurden sie ganz still. Er fuhr fort. Ich bin ein Jude wie ihr, geboren wurde ich in Tarsus in der Provinz Zilizien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliel, bei ihm erhielt ich eine gründliche Ausbildung im Gesetz unserer Väter. Und ich kämpfte leidenschaftlich für die Ehre Gottes, so wie er es heute auch tut. Mit allen Mitteln bin ich gegen die neue Lehre vorgegangen und habe sie bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich in Ketten legen und ins Gefängnis bringen. Der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft können mir das bezeugen. Von ihnen ließ ich mir Empfehlungsbriefe an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben, um auch dort die Anhänger der neuen Lehre gefesselt zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. Doch auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, geschah etwas. Es war um die Mittagszeit, als mich vom Himmel her plötzlich ein strahlendes, helles Licht von allen Seiten umgab. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte ich. Und die Stimme erwiderte, ich bin Jesus von Nazareth, der, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, verstanden aber nicht, was die Stimme sagte. Ich fragte, was soll ich tun, Herr? Steh auf und geh nach Damaskus, erwiderte der Herr. Dort wirst du alles erfahren, was dir zu tun aufgetragen ist. Die strahlende Herrlichkeit des Lichtes hatte mich aber so geblendet, dass ich nichts mehr sehen konnte. Meine Begleiter mussten mich bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Dort wohnte ein gewisser Hananias, ein frommer und gesetzestreuer Mann, der bei allen Juden in der Stadt hoch angesehen war. Der suchte mich auf und sagte zu mir, lieber Bruder Saul, du sollst wieder sehen können. Im gleichen Augenblick sah ich ihn vor mir stehen, ich konnte wieder sehen. Er sagte, der Gott unserer Väter hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen. Er hat dich dazu bestimmt, den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und gehört hast. Also, was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen, ruf den Namen des Herrn an und lass dich reinwaschen von deinen Sünden. Als ich dann wieder nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn und der sagte zu mir, verlasse Jerusalem auf dem schnellsten Weg, denn die Leute hier werden nicht annehmen, was du als mein Zeuge über mich sagst. Ich erwiderte, Herr, sie wissen aber doch, dass ich von einer Synagoge zur anderen ging, um die, die an dich glauben, verhaften und auspeitschen zu lassen. Und sie wissen auch, dass ich damals, als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, ganz damit einverstanden war und die Kleidung seiner Mörder bewachte. Doch er befahl mir, gehe, denn ich will dich weit weg zu den anderen Völkern senden. Ich mache mal jetzt hier Cut. Mach mal weiter, Jojo. Weiter. Okay, eins zurück. So, und hier bleibst du jetzt mal stehen. Ja, danke fürs Zuhören. Fertig mit der Predigt, oder? Oder kriege ich noch 2 Minuten? Nein, also. Diese Geschichte ist hier eine sehr, 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 sehr interessante Geschichte. Mich hat früher die Politik eigentlich nicht so sehr interessiert mich eigentlich heute auch fast gar nicht. Aber hier hat mich das schon interessiert, wie das Ganze abgelaufen ist. Wir haben hier einen Mann, den Paulus. Dieser Mann studierte die Schrift eine sehr, sehr lange Zeit. Er war in dem Gesetz, in dem Alten Testament, in der Tora bestens unterrichtet. Und überlegt euch mal, was das für ein Schock wäre für dich in deinem Leben, wenn du erkennen würdest plötzlich, dass du dein ganzes Leben lang die Bibel gelesen hast, sie auswendig gelernt hast und studiert hast und am Ende als Ergebnis du ein großer Feind Gottes eigentlich bist in dem Befolgen der Gesetze Gottes. Überlegt euch mal, Paulus studiert Tag für Tag, hält sich daran, gibt sich die größte Mühe für Gott, ist ein Eiferer für das Gesetz und am Ende ist dieser Mann einer der größten Feinde, die die Christenheit damals hatte. Er hat Dinge begangen und Sünden begangen, wo er über sich selbst sagte, ich bin der größte aller Sünder. Ich bin so schuldig vor Gott geworden. Und wisst ihr, was mich verwundert? Mich verwundert einfach dieses, dass man das heilige Buch, das Wort Gottes, sein Leben lang studieren kann und so am Ziel vorbeihauen kann, so daneben liegen kann. Wie ist das möglich? Und das Alte Testament, das Konzept des Alten Testamentes war ganz klar und deutlich. Gott sagte zu Mose, schreibe auf. Selbst als Moses auf dem Berg war, erhielt er die steinernen Tafeln. Und da heißt es an anderen Stellen, selber Gott durch den Engel oder durch den Finger eines Engels kritzelt er sozusagen oder graviert in die steinernen Tafeln die Gebote hinein. Er soll die Gebote auf steinernen Tafeln herunterbringen und das ganze Volk soll sich danach richten. Also früher hatten sie das Konzept, es steht geschrieben, ich ordne mich dieser Schrift unter und ich diene dieser Schrift. Und wenn ich dieser Schrift diene, diene ich eigentlich Gott. Und wenn ich mich daran nicht richte, wenn ich diese Schrift nicht befolge, dann richte ich mich auch nicht nach Gott. Das heißt, Gott ist mir egal. Und das hat Konsequenzen für mein Leben. Entweder ich werde gesegnet, da heißt es zum Beispiel über das Volk Israel, wenn das Volk Israel alles befolgen wird, was da drinnen steht, dann wird das Volk Israel mit einem Tier, also Volk Israel und die ganze Nation und die ganze Welt, wird mit einem Tier verglichen und dann wird das Volk Israel der Kopf sein und die ganzen Nationen und die ganzen Heiden sozusagen der Schwanz und die werden dem Kopf folgen. Aber wenn sie sich nicht nach dem Wort Gottes richten werden, dann kommen sie unter den Fluch. Ja, wenn sie nicht alles einhalten, was da geschrieben steht, kommen sie unter den Fluch und dann wird die Rolle vertauscht. Die Heiden werden plötzlich zum Kopf und das Volk Israel wird zum Schwänzchen, das dem Kopf folgt. Sie werden zerstreut werden unter allen Nationen. Sie werden versuchen, dort irgendwie einheimisch zu sein und trotzdem nicht heimisch werden. Und die Frucht und das, was sie alles erfolgreich erwirtschaften, werden andere essen. Das ist der Fluch, unter den sie gekommen sind. Und bis heute sogar noch in diesem Fluch zum Teil auch leben. Antisemitismus, keiner kann erklären, andere sagen, Antisemitismus ist eine Naturgewalt. Die Juden selbst sogar, mein Vater, der sich damit viel beschäftigt, sagte, das ist ein Naturgesetz, das kannst du nicht verhindern, bis das Volk Israel zurückkehrt und ihre wahre Funktion erfüllt, das Volk Gottes zu sein. Also, was ist das Konzept vom Alten Testament? Es steht geschrieben und ich ordne mich hier unter. Und jetzt gibt es ja eine Stelle, die mich sehr, sehr fasziniert hat. Bevor wir dahin kommen. Und wie wird der Paulus, jetzt kommt es wirklich interessant, wie wird der Paulus aus diesem Gesetz, aus diesem Buchstaben, aus dieser Furcht Gottes einzuhalten und wenn er nicht einhält, gleich ein Opfer zu bringen für sich selbst, wie wird der Paulus da herausgerissen? Jetzt mal an euch mal eine Frage. Wie viele Menschen kennt ihr, die alleine durch das Lesen der Schrift Jesus erkannt haben? Besonders alleine durch das Alte Testament. Alleine das Alte Testament lesen und plötzlich, der Messias ist real. Nur durch ihn alleine werde ich errettet. Ich glaube jetzt an den Messias. Also ich kenne nicht viele Menschen. Ich selber sogar habe, bevor ich Christ geworden bin, mindestens das Neue Testament 10-mal gelesen. 10-mal habe ich es gelesen und nicht kapiert. Die Art und Weise, wie ich das Neue Testament gelesen habe, war genauso, wie die Juden von heute das Alte Testament lesen. Und zwar, es steht geschrieben, doch die Gebote waren um einiges schärfer als die im Alten Testament. Ein Beispiel. Ich als Pharisäer stehe da auf der Straße und da läuft eine hübsche Frau nach der anderen vorbei und ich begehre sie. Ich habe das Gesetz nicht gebrochen. Vollkommen okay. Ich habe nicht gegen die Schrift verstoßen, weil die Schrift sagt, dass wenn ich mit der Frau ins Bett springe, dann habe ich die Ehe gebrochen. Aber ich springe ja nicht im Bett, ich begehre ja so nur. Ist ja okay. Und dann, oder ein anderes Beispiel, ich hoffe, ich falle nicht durch, ein anderes Beispiel, sondern die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Das heißt, wenn ich in meinem Herzen diesen Menschen hasse und sage, du Idiot, du Dummkopf und die ganzen Schimpfwörter, aber ich habe nicht umgebracht. Ist okay. Das heißt, da gibt es eigentlich im Gesetz gibt es sehr viel Spielraum. Und dann kommt Jesus hinein und der macht alles kaputt. Er macht die ganzen, er kommt und er zeigt, dass Gott ein Richter der Gedanken und Gefühle sogar ist. Das heißt, wenn ich nur sage zu meinem Bruder, du Narr, du Idiot, dann sagt Jesus, dann bist du des Höllenfeuers schuldig und er stellt es auf die gleiche Stufe mit Töten. Ich habe ihn umgebracht. Und dann zum Beispiel das mit dem Begehren. Jesus sagt, wenn du eine Frau ansiehst und sie begehrt hast, dann hast du mit ihr schon die Ehe gebrochen. Das heißt, ich muss nicht erst mit ihr ins Bett springen, sondern im Herzen nur begehren und ich habe die Ehe gebrochen. Das heißt, Jesus hat das genommen und er hat diese Lücken, die die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten, diese, wo sie immer sozusagen einen Weg gefunden haben, er hat sie geschlossen. Der hat sie zugemacht. Du konntest dich durch das, was Jesus gesagt hat, nicht mehr verstecken. Weil es ging um meine Gedanken, um meine Gefühle. Und wie oft sind meine Gedanken und Gefühle sündhaft und sind gegen Gott, gegen seinen Willen. Okay, jetzt meine Frage. Das heißt, das Konzept ist das gleiche. Ich habe dann sozusagen die Schrift über mir und ich muss der Schrift folgen und gehorsam sein. Wenn nicht, dann ist der Fluch Gottes auf mir. Wenn ich dem folge, dann ist Gott für mich. Und das angewendet auf das Neue Testament. Wisst ihr, was das für einen Druck auslöst in einem? Jesus fasst es zusammen oder auch die Pharisäer und Schriftgelehrten fassen zusammen. Das ist Gott vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit dem ganzen Gemüt lieben. Und das andere Gebot ist dann gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Boah, krass, wer kann das einhalten? Wer von uns kann das einhalten? Wer kann sagen, ich halte das Neue Testament ein? Ich bin derjenige, der sich danach richtet. Ist es nicht so, dass wenn wir diese Verse lesen, wir verdammt werden, wenn wir uns versuchen, nach denen zu richten? Verdammnis ist das Resultat, wenn ich das Neue Testament lese, wie das Alte Testament gelesen werden sollte. Die Tora, die 10 Gebote. Und jetzt ist meine Frage, die ich jetzt noch offen stehen lassen werde. Ist Jesus dazu gekommen? Ist Jesus auf diese Erde gekommen und ist Jesus für uns am Kreuz gestorben, damit aus mir Folgendes passiert? Ich habe die 10 Gebote gelesen, ich habe erkannt, ich kann sie nicht einhalten. Dann stirbt Jesus und ich, hoffnungsloser Sünder, bekomme einen Neuanfang, damit ich noch besser das Gesetz einhalten kann. Aber wir leben so. Viele von uns denken, nee, aber viele von uns leben so. Wir leben so. Und der Paulus wurde da herausgebracht. Und wisst ihr was? Er wurde nicht durch die Tora herausgebracht, das Alte Testament herausgebracht, Neues Testament gab es gar nicht, sondern er hatte eine Erfahrung mit Gott. Er hat eine Begegnung mit Jesus gehabt und das hat ihn so aus den Fugen gehauen, wie den Mond plötzlich irgendwie in die andere Umlaufbahn und er lebte plötzlich ein anderes Leben. Wir können Erfahrungen verteufeln, wenn wir nur Erfahrungen suchen. Aber Erfahrungen, Begegnungen besonders mit Jesus sind unglaublich wichtig, weil diese Begegnungen sind die Begegnungen, die uns wahrhaftig verändern. Sei es sogar, dass du die Bibel liest und beim Bibellesen wirkt der Geist Gottes in dir und du hast eine Begegnung mit ihm durch die Schrift. Das ist das, was dein Leben verändert. Das ist das, was dich aus der Umlaufbahn herausschmeißt. Das ist das, was dich aus dem Konzept herausschmeißt, einfach nur dem Buchstaben zu folgen. Und Apostelgeschichte ist eine Zeit des Heiligen Geistes. Das ist eine unglaubliche wichtige Zeit. Dafür ist Jesus gestorben, sagte, ich kann es kaum abwarten sozusagen, bis der Tröster, bis eigentlich das Feuer vom Himmel fällt und ihr es empfangen könnt. Jesus hat dafür gelitten, er ist gestorben, dass wir Gott direkt in uns empfangen können. Interessant auch, wie Jesus gearbeitet hat, wenn man darüber nachdenkt. Jesus hat niemals gesagt, schreibe auf, wie Gott zu Moses. Jesus hat niemals selbst was geschrieben. Außer vielleicht mal in den Sand, als dann die bei der ehebrecherischen Frau. Aber er hat nie was geschrieben. Was ist denn los? Davor schreibe auf, immer wieder zu den Propheten schreibe auf. Und Jesus kein einziges Wort über schreibe auf. Alle anderen haben sich dann später Mühe gegeben, aber es war nicht der Befehl des Herrn. Deshalb, was ist los? Und hier ist ein neuer Bund, hier bricht eine neue Zeit an. Eine Zeit, die wir schwer fassen können. Ich habe, als ich meine Wiedergeburt erlebt hatte, so wie der Paulus auch Begegnung mit Jesus hatte, habe ich angefangen, nach dem Geist Gottes zu leben. Für eine sehr kurze Zeit. Und danach bin ich ins Gesetz rein. Da wurde ich ein Menschen des Buchstabens. Und die Freude und der Friede und die Erfüllung waren plötzlich weg. Da muss ich wieder lernen, da rauszuklettern und wieder nach dem Gesetz zu leben. Und das ist eine Sache, die wir heute tun. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir von der Freude und Erfüllung und von solchen Dingen hören, dann ist doch die Realität, dass viele von uns es nicht haben. Und wenn wir es haben, so wie ich würde sagen, ich gehöre zu der Kategorie, dann habe ich es selten. Ich habe es immer wieder mal dort, mal hier, mal dort. Aber ich kann nicht sagen, jeden Tag konstant bin ich erfüllt, jeden Tag konstant bin ich voller Frieden und frei und so weiter und so fort. Und warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht, dieser Friede, der den Kopf übersteigt? Und hier wurde der Paulus durch die Begegnung mit Jesus rausgehauen. Wir brauchen diese Begegnung mit Jesus. Dafür müssen wir beten, dass Menschen Jesus begegnen. Wir sagen, guck mal, in der Schrift steht es drin, das ist inspiriert. Versuch's doch auch. Und dann in dem Versuch soll der Mensch eine Begegnung mit Jesus haben. Die Schrift alleine reicht nicht aus, um einen Menschen zu bekehren. Jetzt hört sich das ein bisschen kritisch an. Einige, die sagen, ja, sola scriptura, würden sagen, hier stimmt jetzt was nicht. Nein, wir brauchen den Heiligen Geist. Nur der Heilige Geist ist derjenige, der den Menschen überführt. Er kann die Schrift gebrauchen, aber er kann auch mich gebrauchen, wenn ich über Jesus erzähle. Hauptsache, der Heilige Geist wirkt. Durch den Geist Gottes wird der Mensch überführt, nicht durch die Schrift alleine. Und was mich hier sehr verwundert hat, ist, wir lesen zum Beispiel, Paulus sagt hier im Kapitel davor, was wir heute nicht gelesen haben, er sagt, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem. Paulus lebt nach dem Heiligen Geist. Diese Info, dass er nach Jerusalem gehen muss, findet er nicht in der Tora. Er findet sie nicht im Alten Testament. Er findet sie in der direkten Begegnung mit Gott, dass er nach Jerusalem gehen muss. Und da wird immer wieder prophezeit, dass er, wenn er dahin gehen wird, Schwierigkeiten, er wird leiden und so weiter und so fort. Aber nichts kann ihn abbringen, weil er im Geist Klarheit hat. Sogar eine andere Gruppe kommt, Jan, Vers 4, und dann sagen sie, sie warnten Paulus vor der Weiterreise nach Jerusalem und beriefen sich dabei auf den Heiligen Geist. Das heißt, Paulus hat vom Heiligen Geist, ich muss nach Jerusalem gehen, ich bin gebunden. Eine andere Gruppe von Christen ist da und sagt, durch den Geist sagen sie zu ihm, du sollst nicht nach Jerusalem gehen. Ha, verwirrend, oder? Die einen sagen Geist das, er sagt Geist das. Manchmal ist das so. Manchmal ist das so mit dem Heiligen Geist. Manchmal ist es schwierig, ihn zu unterscheiden. Was sagt denn der Heilige Geist, was nicht? Das Wichtigste ist, du bist überzeugt von dem, was der Heilige Geist von dir möchte. Und Paulus war überzeugt von dem, was der Geist Gottes von ihm wollte. Und er war bereit, für Jesus, für diese Wahrheit, nicht nur einfach ein gutes, gemütliches Leben zu führen. Er war bereit, dafür zu sterben. Und dann kommt er in Jerusalem an und jetzt kommt etwas, was mich wirklich schockiert hat, muss ich ehrlich sagen. Und das war das mit Jakobus und den Ältesten. Hier heißt es dann in Vers 20, seine Zuhörer priesen Gott dafür. Dann aber sagten sie zu ihm, du siehst, lieber Bruder, dass auch bei den Juden Zehntausende zum Glauben gekommen sind und alle halten sich nach wie vor streng an das Gesetz. Hat mich schockiert. Diese Stelle hat mich schockiert. Das heißt, die sind Christen geworden und dieser Jakobus, mit dem kann ich mich ehrlich gesagt nicht so anfreunden, ganz ehrlich. Und ich habe festgestellt, dass es genauso diese Verwirrung heutzutage auch noch gibt. Es gibt Menschen, die heute auch noch ganz stark am Buchstaben festhalten. Ja? Jakobus war auch so ein Mensch. Jakobus hat eine Autorität gehabt. Und ich habe gemerkt, dass wenn Menschen stark am Buchstaben festhalten, dann erzeugen sie nicht eine Atmosphäre der Liebe und eine Liebe, wo du dich öffnen kannst, sondern sie erzeugen eine, ich sag's mal, dieses hinduistische Wort, Aura, so eine Atmosphäre, die sie verbreiten, der Furcht. Du hast plötzlich Angst, du denkst, muss ich irgendwie, habe ich alles richtig, Haare sitzen und so weiter, oh, mache ich gerade alles, so wie die Polizei, die vorbeifährt. Kennt ihr das? Du fährst 50 und dann ist da eine Polizei und dann bremst du trotzdem ab, obwohl du alles richtig gemacht hast. Wollen wir so eine Wirkung haben auf die Menschen von heute? Eine Wirkung, die die Menschen versklavt, einnimmt, gefangen nimmt? Oder wollen wir eine befreiende Wirkung durch uns haben? Aber wenn Menschen den Buchstaben folgen, dann ist das die Wirkung, die durch sie kommt. Also wenn sie, genauso wie im Alten Testament, das muss verstanden werden, ich rede nicht gegen die Schrift heute, danach leben, dann leben sie so wie die Juden vor 2000 Jahren, sondern sie nehmen sich das Neue Testament, die schärferen, strengeren Gebote und richten sich danach. Und das Interessante ist, Paulus wird verhört. Warum wird Paulus verhört? Warum hat Paulus überhaupt Schwierigkeiten? Weil die Menschen den Eindruck haben, er redet gegen die Schrift, er redet gegen die Bräuche. Ja, und die ganzen Juden sind Verteidiger der Schrift. Überlegt euch mal, was er gemacht hat. Beschneidung und Gesetz sind so wichtige Dinge im Judentum. Wir hätten heute Paulus in unserer Mitte vielleicht, wenn er ein paar unsere Gebräuche angesprochen hätte, hätten wir ihn vielleicht sogar als zu relaxed und entspannt empfunden. Aber viele Menschen haben bei ihm heute das Gefühl, er ist super streng. Das ist so ein strenger Typ, den mag ich nicht. Habe ich schon öfters gehört. Aber er redet über die Beschneidung. Er sagte bei der Beschneidung, das reicht nicht aus, wenn du da unten nur beschnitten bist. Wenn du nicht im Herzen beschnitten bist und du wirst im Herzen nur beschnitten, wenn du Buße getan hast und Jesus als dein Messias angenommen hast, dann bist du ein wahrer Jude. Und was hört der Buchstabenmensch? Der hat gerade die Beschneidung entschärft. Das ist nicht so wichtig. Wie kann er das tun? Hat er denn alles vergessen, was für Strafen Gott uns alles Gott hinzugefügt hat? Und er lebt aus dieser Furcht heraus. Ein Mensch des Buchstabens hat Angst vor Gott. Paulus aber, als er dann hier verhört wird, was erzählt er? Er sagte nicht, es steht geschrieben in der Tora, sondern Paulus erzählt sein Erlebnis. Das, was er mit Jesus erlebt hat. Und er gibt uns hier ein ganz klares Beispiel, wie wir heute Zeugnis sein können. Du brauchst nicht die Bibel auspacken und dann Vers 15 und 20 und 27 und Gerüchteküche und so, sondern erzähl das, was du mit Jesus erlebt hast. Erzähl deine Erfahrung. Erzähl, als du gebetet hast und er dein Gebet erhört hat. Erzähl, als du dich bekehrt hast und wieder Friede in dein Herz hineingekommen ist. Später kannst du immer noch die Schrift rausholen. Später kannst du immer noch sagen, guck mal, und sogar die Schrift belegt meine Erfahrung. Das ist nichts Erfundenes, ist nichts Teuflisches. Es steht im Wort. Das haben viele Menschen erlebt. Und wir sehen, wenn wir weiterlesen würden heute die Kapitel, werden wir sehen, dass Paulus immer wieder, wenn es um diese Rechtfertigung geht, er erzählt einfach seine Erfahrung. Er erzählt sein Zeugnis. So ein starker Gesetzesmensch, der die Schrift so gut kennt, erwähnt die Schrift ganz wenig. Hat mich fasziniert, weil er wusste, das hat ihm nicht geholfen, den lebendigen Gott zu erkennen. Im Gegenteil, das hat ihm mit seinem aus eigener Kraft, eigener Fähigkeit dazu gebracht, ein wahrer Feind Gottes zu werden. Und hier sind die Juden, die plötzlich strenger Befolger des Gesetzes geworden sind. Und da habe ich mich gefragt, Moment mal, also ist es wirklich so? Hier ist eine Gruppe von Leuten, den Juden, die haben Folgendes gesagt. Ich war ein Sünder, jetzt bin ich errettet worden. Boah, Herr, danke dir für die Freiheit. Und jetzt hast du mir eine neue Gelegenheit gegeben. Jetzt werde ich mit deinem Heiligen Geist noch besser das Gesetz einhalten. Und das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall und deshalb ist Paulus hier auch unter Angriff. Wir haben ein neues Leben, einen neuen Bund. Jesus erfüllte das Alte Testament. Er ist derjenige, der alles erfüllt hat, das, was ich nicht erfüllen konnte. Und es gibt für mich nur noch eine Sache, die ich tun muss, um vor Gott gerecht zu werden. Und das ist an ihn glauben, seine Gnade anzunehmen. Seine Gnade anzunehmen und dann kommt ein neues Leben in mich hinein. Und das Leben ist nach das Leben nach dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes spricht in mein Leben, wenn ich mich für ihn öffne. Die einen haben vom Geist Gottes noch nichts gehört, deshalb konnten sie auch nicht empfangen. Sie mussten erst davon hören. Dann betete Paulus für sie, sie empfingen den Heiligen Geist. Bei den anderen sprach Petrus und während sie nur zuhörten, es war nicht mal eine wahre Bekehrung zu erkennen, wahrscheinlich waren ihre Herzen schon bereit, sie empfingen den Heiligen Geist. Und dann fing ein Leben des Heiligen Geistes an. Das ist was Neues. Wir leben nicht mehr nach dem Buchstaben, sondern wir leben nach dem Heiligen Geist. Nach dem Heiligen Geist ist unser Leben. Er führt uns. Es gibt in der Bibel eine starke Warnung. Und die Warnung ist in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Da heißt es, den Geist löscht nicht aus. Oder andere Übersetzungen, unterdrückt nicht den Geist. Oder dämpft nicht den Geist. Das ist an Christen gerichtet. Nicht an Nichtchristen, an die Christen gerichtet. Dämpft nicht den Geist. Löscht ihn nicht aus. Wir stehen in der Gefahr, den Heiligen Geist auszulöschen. Wie löschen wir denn den Heiligen Geist aus? Ich erzähle mal aus meinem Leben. Es gibt ein paar Punkte. Erster Punkt ist Weltliebe. Ja? Der Geist Gottes spricht zu mir. Michael, heute habe ich dich dazu berufen. Und so, oh Jesus, oh, noch eine Netflix-Serie anschauen. Und dann blockiere ich den Geist Gottes? Ich habe den Geist Gottes ausgelöscht. Weltliebe ist ein mächtiges Werkzeug, um den Geist Gottes auszulöschen. Habe ich bei mir entdeckt. Sünde ist auch ein mächtiges. Genauso, plötzlich hast du eine Begierde zu sündigen. Der Geist Gottes wirkt, will dich beschützen und du, geh weg. Und dann, gesündigt. Und dann plötzlich, oh mein Gott, was habe ich getan? Ja? Aber eine andere Sache dämpft den Geist Gottes sehr stark. Und das ist das Konzept des Alten Testamentes, des Buchstabens. Wenn ich ein Diener des Buchstabens werde, wenn ich wieder anfange, das Gesetz einzuhalten, um vor Gott gerecht zu werden, um Pluspunkte bei ihm zu sammeln, dann komme ich wieder in einen Zustand, wo ich unter dem Fluch bin. Und wer unter dem Gesetz ist, der ist verflucht. Und dort wirkt der Geist Gottes nicht. Der Geist Gottes ist nicht gekommen, um dich zu einem Gesetzeseinhalter zu machen, sondern der Geist Gottes ist gekommen, um dich frei zu machen. Frei zu machen von dem Gesetz. Du bist frei. Du bist frei davon, nicht mehr zu sündigen. Du bist auch davon frei, nicht mehr zu sündigen, wenn du nach dem Heiligen Geist lebst. Wie ist unser Leben, wenn wir über diese Dinge hören? Wenn wir in einer Predigt, möchte ich gerne nochmal alle Bibelverse nehmen, die wir in der Apostelgeschichte haben, und einfach mal zeigen, ganz konkret, wie der Heilige Geist immer geführt hat. Wir leben immer noch in der Zeit des Heiligen Geistes. Nichts hat sich verändert. Nichts hat sich verändert. Und ich möchte mit euch jetzt noch, danke für eure Geduld, heute ist es mir das wichtig, noch eine Stelle aus der Bibel lesen. Josef, kannst du mal weiterklicken? Und hier geht es um den alten Bund und um den neuen Bund. Ich lese vor und erzähle dabei auch. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken. Ich habe extra eine ältere Übersetzung genommen in diesem Fall, weil hier es war ein bisschen präziser in meinen Augen. Als uns selbst, sondern uns tüchtig, unsere Tüchtigkeit ist vor Gott. Das steht in 2. Korinther 3, ab Vers 5, wer mitlesen möchte. Und jetzt, das schreibt auch der Paulus selber. Und er sagt hier, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Er hat uns Dienern gemacht des neuen Bundes und nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Wir sind Diener des Geistes. Das heißt, der Mensch im Alten Testament lebte Schrift, ich ordne mich unter, ich versuche es zu befolgen. Neues Testament ist Gottes Geist, was willst du eigentlich? Und wenn ich plötzlich so ein Lebensziel entwickle, wo ich mich nach dem Geist Gottes richten möchte, dann merke ich plötzlich, wie wichtig das Gebet wird. Ich brauche das Gebet. Ich muss Gott suchen und beten. Und dann wird mir auch noch mal wichtiger, wie wichtig die Schrift ist. Denn die Schrift ist von Gott inspiriert, vom Heiligen Geist inspiriert. Und dieses inspirierte Wort inspiriert mich, nach dem Heiligen Geist zu leben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die zwei Hauptfunktionen des Neuen Testamentes sind die, dass wir Jesus erkennen und an ihn glauben und dass wir lernen, nach dem Heiligen Geist zu leben. Das sind die zwei Hauptfunktionen. Dann gibt es noch Lehre, Schutz vor Irrlehre und so weiter und so fort. Das gibt es auch noch, aber die zwei Hauptfunktionen sind, Jesus zu erkennen, an ihn zu glauben, mit ihm zu leben und aber auch inspiriert durch die Geschichten und durch die Briefe und so weiter zu lernen, nach dem Geist Gottes zu leben. Also noch einmal, sind Diener des neuen Bundes und nicht des Buchstabens. Das heißt, alt und neu, das ist was anderes. Das ist nicht das Gleiche. Das ist ein anderes Konzept. Wir dienen jetzt dem Geist. Und dann erklärt er hier, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und das habe ich vorhin schon gesagt, wenn sich jemand so nach dem Buchstaben richtet, er wird automatisch zu einem gesetzlichen Menschen. Das dauert nicht lange. Es kann mit einer Kleinigkeit anfangen, ein bisschen Sauerteig, durchsäuert den ganzen Teig und plötzlich bist du ein Mensch, der voller Vorschriften ist und automatisch, wenn du mit dir selber streng bist, wirst du automatisch mit anderen Menschen auch streng sein. Du wirst andere Menschen verurteilen. Wie kann man bloß rauchen? Wie kann man bloß trinken? Wie kann man heute so sein? Und dann wirst du die und die und die verurteilen und die Liebe Gottes wird durch dich nicht durchkommen. Nur das Gesetz, der Buchstabe, der tötet. Der Geist aber macht lebendig. Der Geist macht mit dir das, was er mit Jesus gemacht hat. Er ging zu den Prostituierten, er ging zu den Aussätzigen, er ging zu den Kranken, er ging zu den Verlorenen, er ging zu denen, mit denen keiner was zu tun hatte. Das ist das, was der Geist Gottes macht. Der Pharisäer und Schriftgelehrte konnte es nicht machen. Er konnte nicht nach Samarien gehen, weil er ein Diener des Buchstabens war und dachte, diese dreckigen Leute, da kann ich nicht hingehen. Aber der Geist Gottes in Jesus tickte anders als der Pharisäer, der nach dem Buchstaben lebte. Und jetzt heißt es hier also, das Alte Testament ist eigentlich ein Dienst des Buchstabens und die Wirkung davon ist nicht das ewige Leben. Die Wirkung ist Erkenntnis der Sünde und der Tod. Das Gesetz sagt mir, ich bin verdammt. Je mehr ich mir Mühe gebe, das Gesetz einzuhalten, umso mehr werde ich erkennen, was für ein Sünder ich bin. Als Jesus zu den schriftgelehrten Pharisäern redete, als die Frau beim Ehebruch erwischt worden ist, dann sind die Alten zuerst weggegangen und die Jungen sind noch geblieben. Die Alten haben es erkannt. Ich habe schon so viele Sünden mein Leben. Die haben schon so viel Zeit gehabt, sich mit dem Gesetz zu beschäftigen. Aber die Jungen waren noch Frischling. Die waren auch, ich schaffe das noch und ich bin kräftig. Meistens merke ich komischerweise, aber ich hätte nie gedacht, dass auch junge Leute ganz stark zum Buchstaben tendieren. Dem Buchstaben folgen wollen, radikal sein wollen, Wahrheit, aber den Geist Gottes damit auslöschen. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben, in Herrlichkeit geschah, es hat eine Herrlichkeit gehabt, ein Lichtglanz, ein Wow, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Mose hat sich auch mit dem Gesetz beschäftigt und dadurch hat er eine Herrlichkeit von Gott wiedergespiegelt, das so ein Strahlen war, dass man sein Gesicht bedecken musste. Das war die Herrlichkeit des Alten Testamentes. Vers 8, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn, jetzt kommt Vergleich, denn wenn der Dienst der Verdammnis, also das Alte Testament, die Tora, Herrlichkeit ist, also ein Strahlen hat, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit, noch viel mehr an Herrlichkeit. Und jetzt kommt der nächste Vers, der, denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, das Alte Testament war vergehend, das war für eine Zeit bestimmt, für eine Epoche bestimmt, zur Erkenntnis der Sünde, zur Erkenntnis, dass wir Gott nicht gerecht werden können. Wie viel mehr das Bleibende in Herrlichkeit, das Neue, der neue Bund. Denn wenn wir nun solch eine Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Warum kann er mit großer Freimütigkeit vorgehen? Denn er weiß, alleine durch die Gnade Jesu Christi ist er gerecht. Und wenn du das erkannt hast und diesen Frieden und diese Zuversicht mit Gott hast, dann kannst du mit großer Freimut und Zuversicht reden. Er muss keine Angst mehr haben, weil er nicht nach dem Gesetz lebt, sondern nach dem Heiligen Geist. Und nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Mose hat sein Gesicht bedeckt. Und dann heißt es hier aber, ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt werden kann. Nur in Jesus können wir das Alte Testament wahrhaftig verstehen. Nur in Jesus können wir sogar das Neue Testament, wenn wir das Herz Jesu erfasst haben. Der Unterschied zwischen einem Menschen, der nach dem Buchstaben lebt, der Mensch kann nur bis zum Buchstaben schauen. Nur bis zum Buchstaben schauen. Weiter geht nicht. Das muss ich tun, das muss ich einhalten. Ein Mensch, der nach dem Heiligen Geist lebt, der vom Heiligen Geist Gottes getrieben wird, er hat ein Privileg. Er kann hinter den Buchstaben schauen. Er hat das Privileg, das Herz Gottes zu fühlen, zu spüren und zu verstehen und zu erfassen. Das heißt, er liest einen Satz, der andere sieht nur, ich muss das einhalten und der, ich verstehe das Herz Gottes. Ich verstehe das Herz Gottes. Aber bis heute, so auf Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, wenn er sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist Geist. Der Herr ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Als ich mich bekehrt habe, als ich mein Bekehrungserlebnis hatte, in größtem Dreck, in größten Sünden, komplett unfähig, irgendwas richtig zu machen, dann höre ich von Jesus, es durchdringt mein Herz, ich reagiere auf die Botschaft, gehe auf die Knie, Freiheit, Friede, Erfüllung, all das, was ich mein Leben lang haben wollte, in einem Moment ist es da. Was habe ich gemacht? Welches Gebot habe ich eingehalten? Nichts. Ich habe nur einem einzigen Wort bin ich gefolgt. An diesen Messias, an diesen Jesus zu glauben. Und ich habe diese Freiheit bekommen. Deshalb heute eine Herausforderung an dich, an mich auch. Wonach lebst du? Lebst du nach dem alten Bund? Lebst du nach dem Buchstaben, der tötet, der umbringt, der verurteilt? Oder lebst du nach dem Heiligen Geist? Lässt du dich von dem Heiligen Geist führen? Es kann sein, dass du heute das gehört hast oder vielleicht die letzten Male schon gehört hast und du fragst dich, was ist immer wieder dieser Heilige Geist? So ging es nämlich mir, als mir das plötzlich aufgefallen ist. Und dann habe ich einen Hunger bekommen. Einen Hunger bekommen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals immer als junger Mensch gebetet habe. Herr, ich will deine Stimme hören. Ich will deine Stimme hören. Ich möchte dich erkennen. Ich sehe doch in der Schrift, dass das geht. Warum geht das bei mir nicht? Ich will auch deine Stimme hören. Ich will mich von dir leiten lassen. Ich habe einen Hunger bekommen. Ich habe meinen Zustand erkannt. Das macht die Schrift mit mir. Deshalb, die Schrift ist ein wichtiges Buch. In 2. Timotheus 3, 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift. Und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei zu einem jedem guten Werk. Zu einem jeden guten Werk. Also die Schrift Gottes ist wichtig. Aber wie gehe ich mit der Schrift um? Das ist wichtig. Wie ist mein Zugang? Und der Zugang ist durch den Heiligen Geist, in der Freiheit des Heiligen Geistes. Ich sage dir noch eine Sache, und das ist jetzt vielleicht, versteht mich da auch richtig. Du kannst durch die Bibel inspiriert werden, nach dem Heiligen Geist zu lesen. Aber du kannst dein Leben lang die Bibel lesen und nicht lernen, nach dem Heiligen Geist zu leben. Nach dem Heiligen Geist zu leben, kannst du nur hier, heute und jetzt. Als der Heilige Geist zu Paulus sprach, fliehe aus dieser Stadt, hat der Heilige Geist nicht zu dir gesprochen, fliehe aus der Stadt. Was sagt der Heilige Geist heute zu dir? Was will er von dir? Und das ist das, was wir herausfinden wollten. Dazu haben Männer aus der Vergangenheit gebetet. Sie haben die Schrift studiert. Sie haben gelesen, um das zu verstehen, zu erkennen, wie funktioniert dieses neue Leben, dieser neue Bund, dieser Bund im Heiligen Geist. Und deshalb mit einem letzten Vers, nochmal abschließend, möchte ich euch das ans Herz legen, mir ans Herz legen, weil ich den Geist löscht nicht aus. Den Geist Gottes dämpft nicht, den Geist Gottes unterdrückt nicht. Lasst uns lernen, lasst uns lernen, lasst uns dafür öffnen, lasst uns Gott bitten. Die Bibel sagt, wenn wir Gott bitten, wird er uns seinen Geist geben. Lasst uns dieses neue Leben, diesen neuen Bund erfassen. Lasst uns nicht mehr Diener des Buchstabens sein, sondern Diener des Geistes. Und dann werden wir auch in der Schrift eine neue Kraft entdecken. Eine Power entdecken, die wir davor nicht gelesen haben. Die Schrift wird plötzlich ein Buch werden, das sich nicht mehr verdammt, sondern das sich anspornt und motiviert, ein heiliges Leben mit Gott zu führen. Amen. Ich bete nochmal mit uns zusammen. Unser himmlischer Vater, Herr, wir haben gesehen, wie der Paulus immer wieder sich dafür eingesetzt hat, wie er Gemeinden geschützt hat, dass sie in der Gnade bleiben, dass sie nicht zurück in den Buchstaben hineinfallen, sondern dass sie lernen, nach deinem Geist zu leben, indem sie an dich glauben, indem sie an dich, unseren Jesus, unseren Erretter, unseren Freimacher, unseren Messias, der für uns am Kreuz gestorben ist, glauben, damit sie nach dem neuen Gesetz leben, nach dem Gesetz des Geistes. Vater im Himmel, ich bitte dich mit dem ganzen Herzen, Herr, offenbare uns dieses Gesetz. Schenk, dass wir es als Christen erkennen, erfassen können, damit wir ein neues Level, eine neue Erfahrung mit dir machen, die uns begeistert, die uns erfüllt und die uns Freude gibt. Trotz Schwierigkeit, trotz Verfolgung. Herr Jesus, darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Ich danke euch.